Diese Briefe, die an uns geschickt wurden, sind auch stellvertretend an die Menschen geschickt worden, die von NSU betroffen sind und von Hanau betroffen sind. Weil die Solidarität, die ist ja nicht, die hat ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Wir vertrauen den Staat nicht, wir vertrauen euch.
Am 20. November 1992 wurden im schleswig-holsteinischen Mölln zwei rassistische Brandanschläge verübt. Zwei von vorwiegend türkischen Familien bewohnten Mietshäusern in der Ratzeburger Straße und in der Mühlenstraße legten zwei junge Neonazis Feuer. Viele Menschen erlitten Rauchvergiftung oder verletzten sich schwer beim Versuch, ihr Leben und das ihrer Kinder zu retten, indem sie aus den brennenden Häusern sprangen. Im Haus in der Mühlenstraße verbrannten zwei Mädchen, die 14-jährige Aisha Yilmaz und ihre Cousine, die 10-jährige Yeliz Aslan, sowie ihre Großmutter Bahida Aslan. Yeliz beiden kleinen Brüder wurden gerettet. Namuk, damals noch ein Baby, wurde von seiner Mutter aus dem zweiten Stock in das Rettungstuch geworfen und der 7-jährige Ibrahim wurde von seiner Großmutter in nasse Tücher gewickelt, unter den Küchentisch gesetzt, wo er von der Feuerwehr später gefunden wurde. Beim Versuch, auch die anderen Kinder zu retten, wurde die Großmutter vom Feuer getötet. Ibrahim Aslan ist heute zu Gast im Manipod, extra dafür angereist zu unserem Studio nach Berlin. Und es ist mir eine große Ehre und auch Freude, gleich mit ihm ins Gespräch kommen zu können, hier im Manipod, dem migrationspolitischen Debatten-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Massimo Perinelli und ich hoste diesen Podcast. Hallo Ibrahim, willkommen bei Manipod.
Hallo ihr Lieben.
Wir sprechen gleich über Mölln, über deine jahrelange Arbeit für die Solidarität und ganz konkret quasi der Anlass dieser heutigen Folge über den Film Die Möllner Briefe, der vor wenigen Wochen Premiere hatte hier in Berlin und nun überall in den Kinos läuft bundesweit. Vorher möchte ich aber noch eine historische Einordnung machen. Der Brandanschlag in Mölln war Teil einer Serie schwerster rassistischer Gewalt nach dem Mauerfall Anfang der 90er Jahre. Damals entfaltete sich eine kombinierter Terror von medialer Hetze, politischer Befeuerung und neonazistischer Straßengewalt gegen MigrantInnen im Vereinigungsprozess Deutschlands. Dabei kam es zu den ersten Pogromen in diesem Land seit der Zeit des Nationalsozialismus. Erinnert sei etwa an das Pogrom im sächsischen Hoyerswerda 1991 gegen ehemalige Vertragsarbeiter, vor allem aus Mosambik, noch aus der DDR-Zeit, und gegen Geflüchtete. Erinnert sei auch an Rostock-Lichtenhagen im August 1992, ein Pogrom gegen Roma und nach deren Evakuierung gegen ehemalige Vertragsarbeiterinnen und ihren Familien aus Vietnam, bei dem über Tage von Neonazis und AnwohnerInnen versucht wurde, ein Haus mit über 100 Menschen anzuzünden und diese zu töten. Die Presse und die Politik äußerten Verständnis für den Hass, Bild und Spiegel titelten »Das Boot ist voll« und der Bundestag änderte die Verfassung und schaffte Anfang 1993 das individuelle Recht auf Asyl de facto ab. Und es gab zahlreiche weitere rassistische Brand- und Mordanschläge, etwa der Brandanschlag in Solingen vom Mai 1993, wenige Wochen nach dieser Grundgesetzänderung. Und ich möchte auch hier nochmal die Namen nennen der Opfer. Dort wurde Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya Genç, Saymet Genç, drei davon kleine Mädchen, ermordet. Drei weitere Kinder, das jüngste davon ein Säugling, wurde lebensgefährlich verletzt. Und 1996 noch ein letztes Beispiel zu nennen, kamen in Lübeck bei einem Brandanschlag 10 Asylsuchende ums Leben. Malam Mabunga und ihre Tochter Susanna, Françoise Makodila und ihre Kinder, Christine, Mia, Christelle, Legrand und der dreijährige Jean Daniel, sowie Silvio Amosu und Rabia El Omari. 39 weitere Geflüchtete wurden verletzt. Ich würde sagen, diese Gewalt war der Motor des nationalen Einigungsprozesses. Die neue Einheit wurde gegründet auf die Gewalt gegen alles vermeintlich Nicht-Deutsche. Allein 1992 wurden fast 30 Menschen von Rechten ermordet. Ibrahim, erst nochmal willkommen hier im Studio. Es ist jetzt 33 Jahre her, der Anschlag in Mölln. Und du erinnerst seit vielen Jahren daran, es ist fast eine ganze Generation vergangen. Warum denkst du, ist es eigentlich immer noch wichtig, darüber zu sprechen? Was ist dir daran wichtig?
Ja, 33 Jahre ist es her. Wir erinnern sehr lange an die Geschehnisse von damals. Ich sehe mich in dem Zusammenhang als historisch-politischer Bildner und sehe das nicht unbedingt als Zeitzeugenarbeit, die ich leiste, sondern eine de facto wichtige Arbeit was in der Gesellschaft fehlt, und zwar die Perspektive von Betroffenen, die ja sozusagen nicht als Expertinnen wahrgenommen werden in der Gesellschaft, sondern eher als Randnotizen und auch ignoriert werden in der ganzen gesamten Geschichtserzählung. Und dadurch sehe ich meine Arbeit eher als historisch-politischer Bildner und versuche sozusagen das in den Vordergrund zu rücken, dass man Betroffene auch so akzeptiert und nicht nur als Objekte sieht, sondern handlungsfähige Subjekte, zu denen die Betroffenen gehören.
Du machst das ja auch schon lange, würdest du sagen, das hat sich verändert jetzt im Vergleich zu dem, als du angefangen hast. Wir kennen uns ja auch schon sehr lange, ich glaube 2013 sind wir uns begegnet. Weißt du noch, wo wir uns begegnet sind?
Klar, wir sind uns begegnet in der Kolbstraße. Und das war auch eine sehr wichtige Begegnung, wie ich finde. Das ist ja auch sozusagen eines der wichtigsten Momente in meinem Leben gewesen. Jetzt nicht nur unbedingt mit dir, die Begegnung, die war auch besonders wichtig, aber die Begegnung mit Menschen, die zum Schweigen gebracht wurden. Und da habe ich sozusagen meinen eigenen Zauberstab entdeckt, den ich eigentlich besitze, so, ne? Betroffene zum Reden zu bringen, zu empowern, um mit denen ins Gespräch zu kommen und um die dadurch halt sozusagen durch meine Intervention zum Sprechen zu bringen. Das habe ich erst in der Kolbstraße sozusagen entdeckt. Und das war 2013 tatsächlich.
Ja, da hast du ja noch nicht so lange sozusagen Wissen das übernommen, auch für eure Familie, ne? Nach vorne getreten. Da warst du ja auch noch, da waren wir alle noch jünger, aber du auch.
Aber ich würde trotzdem nochmal nach deinem Plädoyer zurückgehen auf das, was du erzählt hast, auf die 90er. Es waren ja klar, dass die Statistik in Deutschland wird ab den 90ern sozusagen geführt. Über rassistische Morde, aber es gab ja viel vorher rassistisch motivierte Mordanschläge auf Menschen mit Migrationshintergrund. Beispielsweise die ersten Registrierten waren ja schon in den 80ern mit 1980 in Hamburg in der Halsgestraße auf zwei junge Vietnamesen, Nguyen Ngoc Chau und Doan Lin, und auch 85 auf zwei junge Migranten in Hamburg, Mehmet Kaymakje und auch auf Ramazan Avcı. Und dazu kommen ja sogar noch 1984 das bis heute nicht als rassistisch motivierte Tat anerkannte Mordanschlag auf die Familie in Duisburg, auf die Familie Sattar und Turhan. Also da wollte ich nochmal so ergänzend erzählen, dass dieses migrantisch situierte Wissen ja auch dort komplett außer Acht gelassen wird und auch diese rassistischen Taten nicht anerkannt werden. Und man erst ab den 90ern zählt, sozusagen, um den Eindruck zu geben, die Mauer ist gefallen. Die Nazis sind aus dem Osten gekommen und haben Anschläge verübt. Das stimmt ja aus der Geschichtserzählung definitiv nicht. Es hat eigentlich nach der Shoah erst gar nicht aufgehört. Und es gibt ja weit über 1000 Menschen, die durch rechte und rassistische Gewalt ermordet worden sind, nach den 70ern bis heute. Und ich finde das wichtig, dass man das auch nochmal hier nochmal betont sagt.
Ja, also rechte Gewalt zieht sich durch seit 45, das stimmt. Genau, es gab eine, glaube ich, würde ich sagen, eine Konjunktur nach dem Mauerfall, also diese Heftigkeit, wie es jetzt auch nach 2016 ja auch nochmal einen großen Anstieg gab, kommt ja immer so in Wellen. Ja. Aber ich erinnere auch noch die 80er Jahre, da war ich ja auch schon unterwegs. Das waren für mich die Baseballschlägerjahre. Das war unglaubliche Begegnung die ganze Zeit mit Neonazis und die Gewalt. Aber die 90er hatten schon eine andere Qualität. Aber das stimmt. Also ich meine, was du sagst, migrantisch-situiertes Wissen, das sind ja aber Begriffe, die genau in diesen eigentlich antirassistischen Kämpfen der 90er und später dann ja auch entstanden sind. Ne?
Ja, für viele Menschen ist das ein Synonym, dass es mit den 90ern angefangen hat. Aber definitiv für Menschen, die betroffen sind von Rassismus, hat es schon viel vorher angefangen.
Auf jeden Fall.
Und die rassistische Dimension dahinter ist für die Menschen seit dem Tag an schlimm und ist unvergleichbar auch sozusagen für sie. Wenn man die jetzt ausblendet bei dem Gespräch und sagt, für uns war als gesellschaftlich die 90er sehr prägend, dann würden wir ja automatisiert und deren Schmerzen auch und deren Leid sozusagen wegdrängen. Und das wäre nicht gut. Das wollte ich nochmal ergänzen.
Auf jeden Fall. Nee, ich gebe dir total recht. Ich glaube, warum ich das so betont habe, ist auch zu sagen, zu verstehen, diese Dynamik der Wiedervereinigung, sogenannten.
Genau.
Die brauchte im Grunde genommen so eine Art großen Nationalismus.
Ja.
Und der sozusagen war wiederum, brauchte den Mut, seinen inneren Motor, den Rassismus, um im Grunde richtig ins Laufen zu kommen. Und das war ja wirklich sehr, sehr massiv in dieser Zeit. Aber das stimmt, es zieht sich durch. Was sie nicht durchzieht, ist die Erinnerungsarbeit. Das ist tatsächlich etwas, da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, vielleicht nochmal, wenn es auch um die ganzen Fragen des NSU-Komplexes geht, wo ja viele plötzlich angefangen haben, auch zu erinnern, Ältere, Anstiege, die schon lang vor 89 lagen.
Auf jeden.
Die dann aber später erst eigentlich angefangen haben, erinnert zu werden.
Na klar.
Ich will noch mal auf den Moment, wo wir uns kennengelernt haben, weil der war für mich auch so wahnsinnig bedeutend. Damals Kolbstraße, wir erinnern uns, 2006 hat dort der NSU eine Nagelbombe gezündet. Sehr, sehr viele Menschen wurden teilweise lebensgefährlich verletzt. Durch ein Wunder niemand getötet. Es war eigentlich ein versuchter Massenmord. Zum Glück war aber niemand gestorben. Teil der NSU-Anschlagsserie mit 9 Opfern. Und 2012, 2013 fing das, das war ja ein Jahr nach der Selbstenttarnung des NSU, wo klar war, die Neonazis haben diese Anstiege gemacht und nicht die Leute selber, wie ja von Presse, Politik die ganze Zeit 10 Jahre lang behauptet wurde.
Genau.
Fing ja eigentlich dieses Erinnern an und es war ein mühseliges Erinnern. Ne? Die Leute wollten nicht reden, weil sie gelernt hatten, wer redet, kriegt Ärger. Und es gab dann diese erste Initiative damals auf der Kolbstraße, diese Film- und Veranstaltungsreihe, wo wir damals als Kollektiv gesagt hatten, man kann eigentlich den NSU nur verstehen, wenn man nochmal in die 90er schaut und sich die Gewalt anguckt. Und wir brauchen eigentlich die Zeitzeuginnen aus den 90ern und ihre Erfahrungen für sozusagen das Empowerment. Ne? Und dann kamst du und genau, wie erinnerst du es mal? Ich finde es wirklich wichtig, weil ich weiß noch in der Kolbstraße, niemand wollte zu unserer Veranstaltung erst kommen und sprechen aus den Erfahrungen der Rassismus. Und dir ist es aber auch gelungen, da Leute hinzuholen. Und daraus ist ja sehr viel entstanden. Ja. Wie war das aus deiner Perspektive? Erzähl
also nochmal. Ich muss das tatsächlich auch ein bisschen so verallgemeinern und sagen, okay, mein eigener Empowerment-Prozess ist ja auch durch andere Menschen hervorgeholt worden. Also meine Chance zu reden, dass ich eine Chance hatte zu sprechen, habe ich ja auch durch Shoah-Überlebende erst gelernt. So, ne? Und auch darüber hinaus von Menschen, die vor mir gesprochen haben. Und ich habe gesagt, also diese Chance, dass ich bei mir selbst erkannt habe, musste ich implementieren an andere Betroffene. Und habe meine Chance auch tatsächlich in dem erkannt, als die Selbstenttarnung des NSU kam, 2012. Bevor wir uns beide getroffen haben, Massimo, habe ich ja, das weißt du, glaube ich, noch, habe ich einen Brief an alle Betroffenen des NSU geschrieben, beziehungsweise an die Familien der Ermordeten. Zu dem Zeitpunkt hatten wir ja keine Adressen von denen und mussten die Briefe an die Anwälte schicken und habe die Briefe einfach abgeschickt. Mit dem großen Wunsch, ins Erfahrungsaustausch zu gehen, um meine Erfahrungen mit denen zu teilen, damit sie auch sprechen können. Und wir haben, das hast du auch sehr schön auch in deinem, was du gerade gesagt hast, erläutert, wir leben in einem Narrativ in dieser Gesellschaft. Und in diesem Narrativ ist es so, dass wir glauben, dass Betroffene nicht sprechen, weil sie hochtraumatisiert sind durch eine Tat. Ja, eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist es so, dass Menschen nicht sprechen, weil ihnen nicht zugehört wird und weil sie ignoriert werden von der Gesellschaft. Und zusätzlich, was die Kolbstraße mir selber beigebracht hat, dass Menschen zum Schweigen gebracht werden. Mhm. Durch Polizeigewalt, durch Presse, durch V-Leute, die dort eingesetzt wurden und etc. etc. Also wir reden hier von einem zweiten Anschlag.
Mhm. Ja, wir haben erst geredet, das genau, ist ja noch wichtig.
Genau.
Alle haben
aber
geredet.
Nicht wegen dem, aber sie haben nicht geschwiegen, weil sie Opfer von einem Anschlag geworden sind. Sie haben geschwiegen, weil sie Opfer von dem zweiten Anschlag geworden sind. Wie geht die Gesellschaft mit denen um? Die Medien, die Polizei. Und das ist ja sozusagen etwas, was in der Geschichtserzählung nicht vorkommt. Und das versuche ich dann auch nochmal zu erläutern und der Gesellschaft und auch in Schulen, im Bildungssystem, den Kindern sozusagen beizubringen. Hallo, der erste Anschlag, der fügt nicht dazu bei, dass Menschen unbedingt krank werden und schweigen und nicht sprechen und Symptome entwickeln, sondern der zweite Anschlag. Wie gehen wir mit Betroffenen um? Und das hat ja in der Kolbstraße tatsächlich funktioniert, dass man Menschen zum Schweigen gebracht hat. Und durch erst unseren Einsatz, ich sage bewusst unseren Einsatz, weil ihr mich ja auch entdeckt habt und auch dahin geholt habt, haben Menschen ihre Chance erkannt zu sprechen, weil sie gesehen haben, okay, wenn er spricht und ihm passiert nichts und er spricht schon so lange, dann kann ich auch sprechen.
Ja, genau.
Deswegen, man muss den Leuten immer wieder diese demokratischen Werte übermitteln, dass sie die Möglichkeit haben zu sprechen. Und wir müssen dieses Narrativ durchbrechen, dass Leute einfach nicht über uns denken, wenn sie uns fragen über die Gewalttat, dass wir retraumatisiert werden. Das stimmt nicht. Genau. Wir befreien uns vom Schweigen, vom Leid des Schweigen.
Genau, sie können erst dann wieder reden, eigentlich wenn auch sozusagen ein gesellschaftlicher Boden dafür, Resonanzboden eigentlich geschaffen wird durch Solidarität, dass ihnen zugehört wird.
Und Schutzräume.
Und Schutzräume.
Und geschützte Räume. Und das habt ihr in der Kolbstraße damals gemacht. Ihr habt Schutzräume ermöglicht, damit Menschen sprechen können.
Vielleicht nochmal konkret zu machen, was du meinst. Alle haben erstmal gesprochen, also eine Tragödie oder auch ein Verbrechen wie ein Mord führt erstmal nicht zum Schweigen, sondern natürlich erstmal zum Aufschreien, den gab es. In der Kolbstraße haben die Leute alle gesagt, das waren am Anfang, wurde geredet, haben gesagt, es müssen Rassisten gewesen sein oder Ausländerfeinde, wie sie immer gesagt haben. Und auch die Familien der, also die Angehörigen der ermordeten, der Mordopfer des NSU, auch sie haben sich ja organisiert am Anfang. Familie Josgard in Kassel, Familie Kubaschik in Dortmund, Familie Schimschek aus Nürnberg, sie zusammen haben ja am Anfang laut sich geäußert, haben eine große Demo organisiert in Kassel 2006, kein zehntes Opfer, und haben gesagt, hier geht eine Mordserie, eine rassistische Mordserie gegen uns, und haben verlangt vom Staat Aufklärung und dass die Täter festgenommen werden. Und auch sie haben dann irgendwann geschwiegen, weil so eine Welle an geschlossener Missachtung und
Ignoranz,
Gewalt.
Es wurde gegen sie ermittelt. Was stand in den Zeitungen? Dönermorde. Also die Menschen, die ermordet wurden, wurden mit Dönerfleisch verglichen. Also ganz ehrlich, von der gesamten Gesellschaft. Weil wir, auch du und ich, haben die Zeitung weitergeblättert.
Ja.
Und haben vielleicht sogar Glauben geschenkt, dass es eventuell mafiöse Strukturen dahinter stecken.
Ja.
Das bedeutet ja etwas für die Betroffenen. Ja, wenn sie dann niemandem mehr vertrauen können, wieso sollten sie dann mit jemandem sprechen?
Ja, 2006 war ich organisiert im migrantischen Selbst in den Netzwerken, und wir haben diese Demonstration in Kassel nicht richtig wahrgenommen oder nicht ernst genommen und waren auch nicht da. Und
gleiche gilt für mich. Ja. Ich war hochpolitisiert zu dem Zeitraum und ich habe die Demonstration auch nicht wahrgenommen. Mhm. Ich habe die Zeitung auch weitergeblättert, Massimo.
Ja. Also das Schweigen wurde auch mühselig mit Gewalt durchgesetzt. Die Leute, die geredet haben, sind vorgeladen worden. Ja. Die Polizei hat nur gegen sie ermittelt. Sie waren die einzigen Tatverdächtigen. Es wurde keine Sekunde lang in rechtsextremistische Netzwerke ermittelt. Und Politik hat von Ghetto gesprochen, zum Beispiel bei der Kolbstraße in Mülheim, gesagt, es ist ein Ghetto, Leute sind kriminell. Und das hat dann allmählich dieses Schweigen eigentlich erst erzeugt.
Ja.
Und dann war 2011 bei der Selbstenttarnung, waren eigentlich alle betroffenen Angehörigen, haben geschwiegen, waren auch depressiv, waren verunsichert, waren auch kaputt gemacht, waren auch finanziell. Eine Kolbstraße, aber auch viele andere. Mhm. Einfach, weil es auch keine Entschädigung gab und nichts. Und dann sozusagen in dieser Situation des Schweigens, dann dieser mühselige, viele Jahre lang dauernde Weg, wie kann man eigentlich Menschen empowern, wieder zu sprechen? Wie gelingt das? Da warst du dabei, und dann ganz wichtig, wir haben dich dann in diesem ganzen NSU Tribunalvorbereitung, in diesem großen Netzwerk, bundesweiten Netzwerk, irgendwie immer so intern, ich weiß noch, immer gesagt, das ist so der Botschafter, Ibrahim ist der Botschafter, weil du sozusagen immer zu allen hingegangen bist und mit denen geredet hast und tatsächlich geschafft hast, dass sie nach vorne treten und sprechen. Vielleicht kannst du doch dann, also wie schafft man das, den Leuten wieder Mut zu machen, dass sie sprechen?
Das ist eigentlich super simpel zu beantworten, man muss sie fragen. Also ganz einfache Geschichte. Und wenn ihr in dem Zusammenhang noch einen anderen Betroffenen habt, der seine Erfahrungen mitbringt, dann habt ihr, dann ist das eine Win-Win-Situation, würde ich sagen. Also ich sehe mich eher nur als Schlüssel für so eine Tür, die man öffnen muss an die Betroffenen. Aber diesen imaginären Schlüssel, den hat jeder Mensch in dieser Gesellschaft. Nur einzusetzen, zu wissen, wie das geht, ist schwierig, ne? Weil die trauen sich nicht. Die trauen sich, Betroffene nicht anzusprechen. Als ob das so ein absolutes No-Go ist, mit Betroffenen über ihre Gewalt zu sprechen. Ganz im Gegenteil, wird man feststellen, dass wenn ihr Betroffene anspricht und über die Gewalterfahrung mit denen reden möchtet, das gilt übrigens auch für geflüchtete Menschen über ihre Fluchterfahrung, dann werdet ihr feststellen, diese Leute haben ein ganz großes Bedürfnis, darüber zu reden. Mhm. Und das erlebe ich ja bei jedem Betroffenen, auch damals mit dem Mord an Burak Bektaş und die Familie Bektaş.
Genau, erinnere ich mich auch. Da hast du mit denen gesprochen, mit der Mutter.
Genau, ich hätte auch, jeder hätte mit denen sprechen können. Es muss nicht unbedingt ein Ibrahim Aslan sein. Sie sehen nur, dass andere Betroffene auch sprechen. Und diese Möglichkeit muss man denen einfach zeigen. Und ich habe meine Chance einfach entdeckt. Ich habe gesagt, okay, pass mal auf, wenn das bei mir funkt, wenn das bei meiner Familie funktioniert, dann funktioniert es bei allen Familien. Und so ist es ja auch passiert. Und mittlerweile reden wir von großen Solidaritätsnetzwerken. Aber darüber werden wir auch gleich nochmal reden.
Genau.
Genau, aber faktisch gesehen, nochmal auf den NSU zurückzukommen, was für mich halt wirklich so ein Aufhänger war, da mich extrem reinzusetzen und auch extrem die Betroffenen zu unterstützen, ist, der NSU hat nicht nur Menschen ermordet in diesem Land. Ja, die haben Bombenanschläge verübt. Sie haben der Demokratie einen sehr großen Schaden zugefügt. Sie haben Banken ausgeraubt, sie haben Fachmärkte ausgeraubt. Also sie haben eine richtige Terrorzelle ins Leben gerufen und durchgesetzt. Und auch nach der Erkenntnis des NSU haben wir festgestellt, und auch durch das Tribunal, vielleicht reden wir auch nochmal gleich ein bisschen darüber, haben wir gemeinsam festgestellt, was für eine Vernetzung dahinter steckt. Auch, dass Steuergelder eingeflossen sind durch V-Leute, die eingesetzt wurden. Und auch der Verfassungsschutz, der tief verankert war. Rassistische Polizeiermittlungen. Hallo, das gehört alles zum NSU dazu. Ja. Wo ich denke so, man darf das nicht nur reduzieren auf die ermordeten Menschen. Natürlich ist es ein riesengroßer Skandal in Deutschland und rassistische, dass diese rassistischen Morde auch jahrzehntelang nicht ermittelt wurden und bei den Familien der Ermordeten ermittelt wurde. Aber wir müssen sagen, es war ein riesengroßer Terrorakt, der begangen wurde, und zwar über 11 Jahre lang in Deutschland, wo die Polizei wirklich komplett in eine falsche Ecke ermittelt hat, bewusst in die falsche Ecke Ermittlungsarbeiten durchgeführt hat.
Also aus ihrer Perspektive in der richtigen Ecke.
Aus ihrer Perspektive auf der richtigen Ecke, ja. Weil es einfacher ist, Migranten zu kriminalisieren als weiße Deutsche. Und aber man muss dazu sagen, guck mal, was für ein Bruch in dem Justizsystem existiert, weil wenn diese drei Terror, also diese drei Menschen, diese Terroreinheit gegründet haben, diesen NSU, 11 Jahre lang das alles machen können, worüber wir hier gerade reden, dann haben wir einen extremen Bruch im Justizsystem. Mhm. Und wir reden ja auch nicht darüber, also es gibt ja auch ein Schweigen über den letzten Mord an Michael Kiesewetter 2007 bis zur Selbstenttarnung des NSU. Das sind 4 Jahre. Mhm. Was ist in diesen 4 Jahren passiert?
Ja, ich meine, das ist ein Abgrund. Wir haben ihn jetzt auch NSU-Komplex genannt, weil es natürlich mehr ist als nur eine Mordserie von Neonazis. Klar. Es war ein riesengroßer gesellschaftlicher Abgrund, wo ziemlich viele drin hingen. Und bis heute ist auch sehr viel unklar. Wir wissen heute im Grunde genommen nicht viel mehr, als wir 2012 wussten.
Und deswegen ist es ultra wichtig und existenziell wichtig, für die Arbeit Betroffene und deren Wissen einzusetzen. Weil ohne das Wissen der Betroffenen gibt es auch keine Ermittlungsarbeiten.
Ja, da haben wir ja den Begriff migrantisch situiertes Wissen eigentlich so ein bisschen sozusagen gesetzt damals, weil wir gesagt haben, nicht die einzelnen Migranten, Migrantinnen sind vielleicht irgendwie die Experten, die alles Wissen haben. Wie können sie auch? Ja. Wer hat das? Aber sie haben sozusagen, sie erkennen Muster, weil sie aus ihrer Biografie kennen und weil sie erkennen, wenn sie ihnen begegnen, rassistische Muster, sie können sie benennen, weil sie eben diese Erfahrungen teilen. Ja, klar. Deswegen war ja irgendwie die ganze NSU, wir haben ja das NSU-Tribunal dann gemacht, gemeinsam, 2017 in Köln, und danach gab es noch einige andere. Und das Interessante fand ich in diesem ganzen Prozess, dem ist ja so eine jahrelange bundesweite Vernetzung vorausgegangen, wo dann alle möglichen, also 1000 Veranstaltungen, Theaterstücke gibt. Ja. Filme wurden gedreht, alles Mögliche. Mhm. Und den betroffenen Angehörigen, den migrantischen Perspektiven immer größerer Bühnen, Gehör verschafft wurde.
Ja.
Und das hat dann ja viele auch, also ne, du hast gesagt, Ramazan Afci, ne, die Witwe Gülistan Afci und andere, die dann von früheren Gewalt hatten, haben dann auch darin den Mut gefunden haben, zu sagen, da geht so eine große Vernetzung vor sich. Jetzt können wir auch unsere Geschichte endlich erzählen. Und dann kamen immer mehr auch Geschichten, die gar nicht zum NSU gehörten, sondern es wurde ja eine große, große, betroffenenzentrierte Erinnerungsarbeit. Das war, glaube ich, was Neues, was geschaffen wurde. Aber du sagst nochmal mit dem Schlüssel, ne? Was ist eigentlich dein Schlüssel, dein Zauberschlüssel? Ich fand immer vor allem das total Interessante, was mich immer total begeistert hat bei dir, ist, wenn du auf Podien saßt oder gesprochen hast mit Leuten irgendwie um dich rum und die haben dann gesagt, ja, ich wünsche dir viel Glück für deinen Kampf. Ne, vielen Dank, dass du da warst. Es ist ja wirklich schlimm, was du erzählst. Viel Glück. Und dann hast du immer das von dir gesagt, du kannst mir nicht viel Glück wünschen. Entweder wir sind jetzt hier zusammen und wir kämpfen zusammen oder das hat dir gar keinen Sinn gemacht.
Das sage ich leider immer noch.
Ja, und das ist aber, das durchkreuzt ja auch so Konzepte wie Allyship oder Bündnis und sagt, nee, entweder zusammen oder gar nicht. Also du hast eigentlich so eine Art von Solidaritätsbegriff gemacht, wo es eben klar war, wenn man zusammenkommt, dann kämpft man auch zusammen.
Das NSU, also der NSU ist für mich auch wirklich ein Synonym dafür, ne? Also für meine Kämpfe, weil ich habe gelernt, ich habe den Betroffenen des NSU sehr viel schuldig. Eine ganz große Entschuldigung schuldig, weil ich sie auch ignoriert habe. Und alleine schafft man das einfach nicht. Und ich möchte auch nicht die Schuld alleine auf mich nehmen, sondern wir haben eine gesamtgesellschaftliche Last, die wir tragen müssen. Und da sehe ich das, ich sehe das nicht ein, dass die Leute dann kommen und sagen, ich wünsche viel Erfolg in deinem Kampf oder in deiner Arbeit. Das ist eine gemeinsame Arbeit. Ja. Alle Interventionen, die ich bis jetzt ins Leben gerufen habe oder an denen ich beteiligt bin, alle Projekte, auch das Tribunal und alles, was dazugehört und die ganzen Filme, Ausstellungen, alle Formate, die ich gemacht habe, sollen dazu beitragen, dass Menschen das aufgreifen und weitermachen daran. Es ist immer offen. Das Ende meiner Projekte sind immer offen, ja, und einladend für Menschen, die weiterführen sollen. Das sieht man an den ganzen Projekten, die ich mache und begleite.
Ja, und das sieht man auch in der Erinnerungsarbeit. Ich war jetzt ja auch ein paar Mal bei dem jährlichen Erinnern am 13. November vor der Mühlenstraße in Mölln. Ja. Das ist ja immer so eine wirklich betrübliche Situation. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht einmal da gewesen war. Man steht immer in diesem wirklich Kaff da in Mölln rum, in dieser dunklen Gasse.
Ja.
Es regnet immer, es ist kalt, alle Türen sind geschlossen, kein einziger Möllner lässt sich blicken. Alle Fensterläden gehen zu. Man steht da wirklich alleine mit den solidarischen Menschen, das ist wirklich, da merkt man auch, also wenn man verstehen will, wie sowas passieren konnte, muss man nur heute nach Mölln fahren am 23. November. Und dann kriegt man so ein Gefühl von dieser Kälte auch dieses Ortes und dieser völligen Nicht-Empathie. Aber die Leute, die dorthin kommen, fand ich immer besonders, waren wirklich, du hast ja alle möglichen, oder ihr, das ist ja auch ein Kollektiv gewesen, alle möglichen Leute ja auch da hingebracht. Also Leute von der Uri Jalloh-Initiative Roma.
Die haben sie nicht hingebracht, die sind selber
gekommen. Sie sind gekommen, ja. Leute aus Hanau, aus Halle.
Menschen, die überzeugt sind von selbsterkämpftes Erinnern.
Ja, aber Erinnerungen, die eigentlich ja nicht unbedingt das Gleiche sind. Die einen sind Flüchtlinge, die anderen sind ehemalige Gastarbeiter, andere sind Roma, andere sind jüdische Akteure. Das sind ja nicht die, also nochmal, ich finde, da, das ist mir so wichtig, deswegen bleibe ich da mal an dem Punkt. Unbedingt. Diese Art der Solidarität, wie du sie baust und wie wir sie auch gemeinsam gemacht haben mit vielen, vielen anderen, hatte so eine neue Qualität, fand ich, genau. Aber auch gerade in deinen Gedenken, dass so eine Offenheit hat. Und ich möchte da ein Beispiel nennen und darüber mit dir noch ein bisschen sprechen, was mich bis heute, und ich glaube, ich kaum eine, also wenn ich drüber rede, über rechte Gewalt und Solidarität, erzähle ich das eigentlich immer, weil es mir total wichtig ist, wo du, das ist auch schon einige Jahre her, auf die Bühne gegangen bist bei der Mölln, der Rede im Exil. Ihr geht ja immer einmal im Jahr ins Exil, also in eine andere Stadt, weil Mölln euch das Gedenken verweigert. Da kommen wir ja gleich zu Mölln, die Stadt Mölln. Ne, geht ja immer woanders hin. Und einmal gab es die Möllner Rede im Exil, ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ein paar Jahre her, da bist du mit Esther Bejarano auf die Bühne gegangen. Und ihr habt was erzählt, eure Biografien nebeneinander gestellt. Nämlich einmal hast du gesagt, meine Familie wurde von Nazis ermordet. Und sie hat gesagt, meine Familie wurde von Nazis ermordet. Ne? Und sie ist Überlebende von Auschwitz, du bist Überlebende von Mölln. Und ihr habt natürlich nicht gesagt, Mölln und Auschwitz, das ist ähnlich oder dasselbe oder so. Ihr habt nicht gesagt, Antisemitismus und Rassismus. Ihr habt das gar nicht sozusagen vereinseitigt, vereindeutigt. Ihr habt es einfach in dieser völligen Differenz, die es ja gibt, also stehen gelassen und trotzdem aber gemeinsam gedacht, weil es eben trotzdem was Gemeinsames darin gab, in der Differenz, ohne es auflösen zu müssen. Und das hat ja also mir hat das unglaubliche Kraft gebracht, aber das hat auch insgesamt, also diese Offenheit.
Ja, wenn du diesen Tag sozusagen gerade bei mir sozusagen hervorholst, kriege ich wieder Gänsehaut, weil Esther Bejarano, Friede sei mit ihr, ja leider von uns gegangen ist, aber ihre Gedanken und ihre Kämpfe sind ja bei uns geblieben. Und wir haben ja nicht nur diese, also wir wollten ja gemeinsam, auch mit Esther und auch mit Joram Bejarano möchten wir immer noch gemeinsam vermitteln, dass ja nicht nur Gemeinsamkeiten sozusagen, also diese schönen Gemeinsamkeiten in dem Gedenken hervorgeholt werden, sondern auch die Differenzen und auch das Leid der Betroffenen, die ignoriert werden. Und wenn da eine von der Shoah betroffene Person das Gleiche erzählt und sich nicht abgeholt fühlt in ihrem Gedenken, und das unterstrichen wird von demjenigen, der in den 90ern betroffen ist und dann nochmal bestätigt wird von jemandem, der jetzt in Hanau oder auch in Halle betroffen ist von Rassismus, dann müssen wir doch wissen, dass es eine Kontinuität gibt, der Ignoranz der Mehrheitsgesellschaft mit Betroffenen und auch gleichzeitig den falschen und nicht würdevollen und respektlosen Umgang mit dem Gedenken, indem man Betroffene erst gar nicht fragt und sie erst als Gäste einlädt. Das hat Esther auch nochmal auf den Punkt gebracht, wo ich dann dachte, ey krass, also das war auch für mich so ein Lernprozess. Mhm. Die schaffen, also die haben es wirklich bei den Shoah-Überlebenden auch nicht geschafft. Mhm. Wo ich dann dachte, okay, das sind doch weiße Menschen, die betroffen sind von Antisemitismus.
Nicht im Blick der Antisemiten.
Ja, ja, okay, die sind ja nicht unbedingt von Rassismus betroffen, aber von Antisemitismus. Mhm. Und selbst bei denen haben sie es nicht geschafft. Warum? weil dieser Staat einfach die Herrschaft über das Gedenken übernimmt. Und sie übernimmt das und erzählt das aus einer weiß dominierten Gesellschaft heraus, auf einer harmonischen Art und Weise, so nach dem Motto, sowas ist einmal passiert und wird nie wieder passieren, so eine Einzelfalltheorie. Mhm. Und darauf haben wir einfach keinen Bock, weil das einfach nicht stimmt. Und auch dieser Umgang mit Betroffenen ist kein Einzelfall. Was du über Mölln geschildert hast, ne? Dieses Kalte und es kommt keiner aus Mölln und wir wollten ja auch damit irgendwie eine Dimension aufmachen. Schaut mal in anderen Städten, Hoyerswerda, Rostock, überall. Überall das gleiche, hallo, 20. Jahrestag, 30. Jahrestag, Rostock-Lichtenhagen, der Präsident fährt nach Rostock, aber vergisst die Vietnamesen dort in Empfang zu nehmen.
Mhm.
Das ist doch krass, am 30. Mhm. Jahrestag, am 20. Jahrestag vergessen sie die Vietnamesen einzuladen. Und dann genau das gleiche in Mölln. Am 30. Jahrestag ruft der Präsident uns ins Schloss Bellevue nach Berlin, aber kommt nicht nach Mölln. Ich denke so, was habt ihr denn gelernt? Beziehungsweise, was möchtet ihr übermitteln? Das ist definitiv nicht Solidarität, was ihr übermitteln möchtet.
Genau, die Solidarität, die ihr praktiziert, auch mit Esther und mit vielen anderen, ist ja im Grunde genommen eine, die eigentlich zeigt, der lebende Beweis dafür ist, dass das, was immer so gesprochen wird, auch oft in der Wissenschaft, aber vor allem auch in der Politik, ne, immer dieses Gerede von der Opferkonkurrenz, dass das in der Praxis oftmals überhaupt nicht stimmt, sondern ganz im Gegenteil. Dort herrscht eben gerade keine Opferkonkurrenz, weil man eben das gar nicht gegeneinander aufwiegt oder aufzählt, sondern das Gemeinsame sucht eigentlich das Gemeinsame irgendwie in dieser Erfahrung, obwohl man weiß, die Erfahrung ist natürlich eine ganz andere. Ja. Also man kann natürlich die 90er Jahre nicht vergleichen mit dem Nationalsozialismus, ist klar. Und trotzdem ist es aber produktiv für die Betroffenen, gemeinsam zu gedenken. Und das finde ich tatsächlich eine neue Qualität in der Solidarität, die es eben schafft. Genau diese oft herbeigeredeten, finde ich mal, Opferkonkurrenzen, diese Reden von, obwohl es die natürlich gibt, da wird man ja reinge...
Aber die Opferkonkurrenz kommt nicht von Betroffenen selbst. Also in dem Erzählungen und den Geschichtserzählungen und auch in der Übermittlung der Bedürfnisse gibt es keine Opferkonkurrenz.
Die Opferkonkurrenz wäre natürlich...
Die Opferkonkurrenz wird tatsächlich von staatlicher Seite und von der gesellschaftlichen Seite hinzugefügt, indem man zum Beispiel die Betroffenen aus Hanau mehr Gehör schenkt oder auch mehr Plattform bietet, als den in den 90ern.
Genau, weil Ressourcen unterschiedlich verteilt werden.
Genau, wenn Ressourcen unterschiedlich verteilt werden und auch unfair verteilt werden, dann entsteht Opferkonkurrenz. Aber nicht zwischen den Betroffenen, sondern von der Gesellschaft.
Aber viele gehen natürlich in die Falle der Opferkonkurrenz. Weil es ist natürlich auch klar, wenn die einen Geld kriegen, die anderen nicht, dann ist es natürlich eine objektive Konkurrenz, die von den Verhältnissen...
Na klar.
Und dann stecken dann gibt es natürlich trotzdem auch Streit.
Aber wer hat die Aufgabe, das zu durchbrechen?
Ja, klar.
Und vernünftig die Ressourcen zu verteilen, das muss eigentlich der Staat machen. Und wenn die das einfach auch nicht auf die Reihe bekommen, und das bekommen sie nicht auf die Reihe, selbst diese Aufgabe übernehmen dann die Betroffenen, ja, und versuchen sich selbst zu vernetzen, um an Ressourcen ranzukommen und Ressourcen vernünftig und fair zu verteilen.
Mhm. Ja, das stimmt. Betroffene, solidarische Gruppen um sie herum. Ich will jetzt nochmal gerne über Mölln reden, über die Stadt Mölln. Okay. Ne, wir waren jetzt ja schon nah dran. Also, ja,
wir switchen immer hin und her, ne? Aber es
auch nee, es gehört ja zusammen. Das kalte Mölln, wir haben es schon beschrieben. Am 23. in der Straße davor war die Stadt sozusagen in Form von Bürgermeister und Stadtparlament nicht anwesend. Sie haben ihr eigenes Gedenken gemacht, es war ein getrenntes Gedenken. Vielleicht kannst du mal ganz kurz nochmal für die es vielleicht auch nicht so gut wissen, nochmal sagen, wie hat eigentlich die Stadt Mölln reagiert ab den 90er Jahren bis jetzt die letzten 20, 25, 30 Jahre? Wie gehen Sie um mit diesem Anschlag?
Ja, ja. Also sehr gerne. Es gibt sogar tatsächlich auch Protokolle darüber, wie die Stadt Mölln das Gedenken hervorgeholt hat, also ihr eigenes Gedenken. Und zwar gibt es einen Brief zum Beispiel, was mich sehr, wo ich sehr interessiert drin gelesen habe, dass es einen Brief zwischen der Stadt Mölln und der Stadt Rostock gibt, so einen Briefverkehr. Ihr könnt euch erinnern, Rostock war vor Mölln und die Stadt Mölln schreibt 1994, also 2 Jahre nach dem Anschlag, schreibt sie an die Stadt Rostock sozusagen, wir möchten ein Gedenken implementieren, wir möchten irgendwas machen in Mölln und möchten bitten um eure Hilfe, um unseren Image wieder zu verbessern. Also es geht eher sozusagen um den Image, wir haben den Image verloren, wir sind nicht mehr die Till-Eulenspiegel-Stadt, jeder erinnert sich an die rassistischen Anschläge und sie sagen ja nicht mal rassistische Anschläge, sondern Anschläge. Und die Stadt Rostock antwortet und gehen darauf ein und erzählen so, ja klar, wir sind auch betroffen davon. Und unser Oberbürgermeister Dr. Kilian musste sein Amt niederlegen und so. Und dann lese ich in den beiden Briefen durch und dann sehe ich nichts von Betroffenen. Also die Stadt Mölln schreibt nichts über die Betroffenen.
Die Anschläge waren eigentlich gegen die Stadt gerichtet, um ihr Image zu beschmutzen.
Genau so sieht's aus. So nach dem Motto, was man auch sozusagen auch nochmal in der Geschichtserzählung von der Shoah nochmal betrachten kann, ne? Weil die Deutschen, es gibt ja so einen Spruch, die Deutschen werden es den Überlebenden der Shoah niemals verzeihen, dass es die Shoah gegeben hat. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
So ähnlich behandelt die Stadt Mölln und auch die Menschen, die dort leben, die Community in Mölln, diese Geschehnisse so. Die werden das niemals den Familie Aslan verzeihen, dass deren Häuser angezündet wurden und die Familien aus der Ratzeburger Straße. Und deswegen ist es so, was machen wir jetzt, um unser Image zu verbessern? Das war so ein Aufhänger für mich. 1994 gab es diese Schreiben, die habe ich später entdeckt. Und dann gab es so eine kontinuierliche Geschichtserzählung aus einer Perspektive. Die Stadt hat Menschen eingeladen zu einer Gedenkveranstaltung, inszenierte Gedenkveranstaltung. Ich sage bewusst inszeniert, weil die Betroffenen ausgeschlossen waren. Sie haben ganz viele Jahre sogar uns vergessen einzuladen in unserem Gedenken. Also wir waren als Gäste da. So, ich habe Bilder der ersten Gedenkveranstaltung. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Meine Familie ist dann mitten in einer Demonstration drin oder in einer Kundgebung. Aber sie sind nicht vorne am Rednerpult.
Statisten, wie du immer gesagt hast.
Die Statisten, ne? Genau. Statisten. Also eingeladen als Gäste. Mhm. Das ging tatsächlich ganz viele Jahre hinweg so. Ich kann mich erinnern, meine erste Reaktion darauf war 2007. Da habe ich das erste Mal, bin ich auf dem Rednerpult gegangen, obwohl ich keine Position hatte zu sprechen. Hab mir das dann irgendwie erkämpft und dann habe dann gesagt, passen Sie mal auf, ich bin Ibrahim Aslan. Ich bin eines der Überlebenden und ich bin hier. Also ich existiere und ich lebe in Mölln und ich bin hier. So, ne?
War das nicht auch die Situation, ich erinnere mich, das war eine der ersten Geschichten, die du erzählt hattest, dass da Staatssekretär, irgendjemand dann seine Rede und dann gehen wollte?
Nein, das war 2012.
Ah, okay.
Das war 2012. Das war ein anderer. Also das war okay. 20 Jahre nach dem Anschlag. Ich rede jetzt sozusagen über 10 Jahre hinweg werden die Familien vergessen und dann kommt einer und sagt, hier, ich bin da. Und so. Und dann die nächsten Jahre sozusagen habe ich dann festgestellt, umso mehr wir sprechen, umso mehr wir in der Öffentlichkeit auftauchen, umso weniger wird das Gedenken reproduziert von der Stadt, weil die Stadt möchte das einfach nicht. Das habe ich so einen Eindruck hatte ich, so eine Wahrnehmung. Und irgendwann, wo wir dann gemerkt haben, unsere Bedürfnisse werden nicht befriedigt, haben wir gesagt, wir machen mal eine Gedenkveranstaltung zusammen. Die Betonung liegt auf zusammen, weil bis dahin hat die Stadt Mölln alleine das gemacht. Und haben sie aufgefordert, uns an ihrem Organisationstisch einzuladen. Jetzt halte ich fest, das war am 20. Jahrestag. Und der 20. Jahrestag war die erste gemeinsame Veranstaltung der Stadt Mölln, gemeinsam mit den Familien der Ermordeten. Das heißt, wir haben das
also
erste...
2012. Ne?
2012. Und zu dem Zeitpunkt war ja schon die Möllner Rede ins Leben gerufen worden von der Stadt Mölln selber. Also 2007 hat die Stadt Mölln eine Möllner Rede ins Leben gerufen. Als gesellschaftliches Appell sozusagen an die rassistischen Morde in den 90ern. Wir fanden das ja auch super, ne? Weil das war die einzigste Interventionsmöglichkeit, wo meine Familie die Rednerinnen einladen durfte. Und 2012 haben wir die erste Rednerin selbst eingeladen. Das war Frau Beate Klaasfeld. Und wir haben ein Riesenkonzert in Mölln organisiert mit Jan Delay, Sammy Deluxe. Also da waren wirklich große Namen, die ohne Gage Musik gemacht haben in Mölln. Und dann haben wir bitter festgestellt, am nächsten Jahr hat der Bürgermeister der Stadt Mölln gesagt, Herr Aslan, Sie möchten so eine Veranstaltung nie wieder in Mölln haben. Also, aber warum nicht? Es war sehr besonders, weil noch nie ein Gedenkkonzert in Mölln stattgefunden hat. Zusätzlich eine Riesendemonstration und die Mölner Rede war ja sozusagen auch noch in unserer Hand, weil wir die Redner dafür gestellt haben. Sie haben aus dem offiziellen Programm der Stadt Mölln die Mölner Rede rausgenommen. Sie haben gesagt, es ist zu politisch für uns, wir möchten es nicht. Im ersten Jahr, wo wir die Mölner Rednerin selbst gestellt haben, war auch das letzte Jahr, weil die Mölner Rede dann aus dem offiziellen Programm, was sie selbst ins Leben gerufen haben, rausgestrichen. Wir dachten so, was ist hier los? Also alles, was wir gemacht haben, einmalig gemacht haben, wird sozusagen mit einem Widerstand sozusagen aus dem Programm rausgenommen. Und das war sozusagen für mich der Aufhänger zu sagen, passen Sie mal auf, ich stehe jetzt hier auf und mache mein eigenes Gedenken mit meiner Familie zusammen. Und seitdem, also seit 2013, gibt es zwei Gedenkveranstaltungen in Mölln. Ja. Parallel zueinander.
Das ist ja skurril, also, weil die skurril, eine mal genau. Bei dem anderen nochmal vorbeischauen. Ich kann mich da erinnern, dass die dann einmal so eine Abteilung so zum Kranz abwerfen, dann da runtermarschiert kommen.
Ja, ja, so ein göttliches Bild, so ein Akt, den sie begehen müssen sozusagen, eine Kranzniederlegung vor dem Haus und dann laden sie mich und meine Familie zu ihrem Gedenken ein, auch ein göttliches Bild.
Dann auch dort.
Und wir laden sie zu unserem Gedenken ein, so, ne? Ja. Also was auch nochmal sozusagen so zeigt, wenn Betroffene selbst erkämpftes Erinnern gestalten, dann werden sie einfach von der harmonischen Gedenkkultur der deutschen Mehrheitsgesellschaft nicht akzeptiert.
Ja.
Und das möchten wir einfach nicht. Wir möchten zeigen, dass es uns gehört.
Also da ist
den Betroffenen.
Dieser Situation, also fand ich total gut, weil es so klar diese Konfrontation deutlich wurde. Der Bürgermeister kommt mit seiner Entourage, mit seinem Kranz und davor stehen die Leute ein würdiges Gedenken und dann gibt es so richtig so einen Clash. Man macht eigentlich so ein bisschen nicht Platz und dann drücken die sich so ein bisschen durch. Also wo nochmal wirklich klar wird, hier gibt es einen echten Konflikt und sie schämen sich im Grunde genommen nicht.
Ja. Ne? Und wir möchten vermitteln, dass, also das machen wir sehr gut, finde ich, wir möchten vermitteln, dass genau in diesem Punkt Betroffene aus ihrem Gedenken raus katapultiert werden.
Mhm.
Von einer ignoranten Mehrheitsgesellschaft, weil es steht ja auch eine Mehrheitsgesellschaft dahinter, die das akzeptiert. Ja, wir haben eine Gesellschaft, die akzeptiert, dass Betroffene nicht implementiert werden in ihrem Gedenken. Und das nicht nur seit Mölln, und zwar schon sehr lange.
Mhm. Wobei das sich ja ändert aufgrund sozusagen. Das muss man
ja
schon.
Ja, das, also wenn wir jetzt von der heutigen Zeit reden, können wir natürlich über ganz andere Dimensionen des Gedenkens sprechen.
Ja, genau.
Aber ein Fakt ist es noch, und das sollten die Zuschauer, die Zuhörer auch wissen, die Möllner Rede ist ja dadurch auch ins Exil gewandert. Und seit 2013 kontinuierlich in anderen Städten, weil sie in Mölln nicht mehr stattfinden darf, im Exil fortgeführt.
Ja. Ja, genau. Das ist ja auch bald wieder soweit, ne? Habt ihr, wo ist die das nächste Mal?
Dieses Jahr ist die Möllner Rede am 15.11. in München.
Naja. Jetzt bin ich zu den Briefen gekommen, weil es gab ja nicht nur die keine Solidarität damals auch schon, 92, sondern es gab sehr viel Solidarität auch. Also und zwar in Form von Beileids- oder Solidaritätsbriefen. Die geschickt worden sind, viele auch, da war ich sehr erstaunt, sozusagen noch am selben Tag, also viele sind datiert, 23. November 1992.
Ja.
Leute, Hunderte, Tausende haben Briefe geschrieben. Kannst du was zu diesen Briefen sagen? Was waren das für Briefe?
Also total skurrile Geschichte. Dazu muss man tatsächlich auch nach dem Podcast hier vielleicht überlegen, den Film zu schauen, die Möllner Briefe. Wir haben einen Dokumentarfilm daraus gemacht. Und zwar habe ich 2019 mit einer Studentin gemeinsam an einer Masterarbeit gearbeitet.
Nora Zirkelbach.
Nora Zirkelbach, das kann man gerne aussprechen.
War lustigerweise zwischen meinem Vorgänger und mir, in dieser Zeit, wo es hier niemand gab, für das Referente Migration, hat sie das interimsmäßig, war also meine Vorgängerin für kurze Zeit.
Übrigens eine wundervolle Person.
Ganz wunderbar.
Sie könnte dir auch zu einem Podcast einladen. Die hat auf jeden Fall auch noch ganz, ganz viele Sachen und Erkenntnisse über ihre Masterarbeit durch die Möllner Geschehnisse erforscht und herausgefunden und auch in ihrer Masterarbeit implementiert. Ein sehr wichtiger Beitrag.
Absolut. Ich erinnere mich, dass ich mit ihr mal nach Mölln gefahren bin, zum 23. von Berlin im Auto.
Genau,
und sie erzählte von der Masterarbeit, dass sie jetzt im Möllner Archiv recherchiert.
Ja,
Und in der Masterarbeit, ich habe gerade heute nochmal in ihre Masterarbeit reingeschaut, nochmal nach Briefe geguckt und da steht ein Satz, da gab es ganz viele Briefe, Fußnote, Möllner Stadtarchiv, 2017.
Ja, genau, und dann nämlich der Aufhänger ist, Nora hat ja diese Masterarbeit in gemeinsamer Kooperation mit mir irgendwie ins Leben gerufen.
Ja.
Was ich auch sehr gut fand, weil das so auch ein solidarischer Akt war von ihr, ne? Mich anzurufen, bei mir sich zu melden. Und sie war total verwirrt, als sie im Möllner Archiv war und recherchiert hat, hat sie diese Briefe entdeckt, diese tausende Beileidsbekundungen, von denen du gerade sprachst. Alle geöffnet übrigens, alle geöffnet. Und das heißt, sie waren aus den Briefumschlägen rausgeholt, die Briefe. Und sie hat mich dann angerufen und meinte, Ibo, hier sind tausende Briefe irgendwie, ne? Wieso habt ihr diese Briefe an den Stadtarchiv übergeben?
Briefe an euch.
Ja, und sie dachte die ganze Zeit, ja, also ein normaler Mensch würde ja denken, okay, diese Briefe sind an die Familie gegangen, die haben den Archiv das übergeben, weil das hier liegt jetzt im Archiv. Ich habe gesagt, welche Briefe? Ich war total erstaunt, ne, über diesen Fund, weil das ein Zufallsfund war. Und hab dann ihr gesagt, warte mal, leg mal auf. Und habe ich den Archivar angerufen. Mein Glück, auch im Unglück, ist so ein bisschen, dass er selber Archivar.
Ja.
Seit 30 Jahren der gleiche Typ, irgendwie Herr Lopau. Habe ihn angerufen, habe gesagt, Herr Lopau, passen Sie mal auf, sind da irgendwie Briefe, Beileidsbekundungen, die an uns adressiert sind? Er sagt, ja, ganz viele. Möchten Sie die sehen? Ich sage, nein, ich möchte die abholen. Die gehören uns. Also, wie können Sie das da lagern? Hab dann sofort meine Familie informiert. Alle haben mir bestätigt, sie haben von der Existenz der Briefe nichts gewusst. Und als ich dann da war, habe ich wirklich so ein 2-3 Karton Briefe vor mir gehabt. Die haben wir da abgeholt von der Stadt Mölln. Und als ich die dann nach Hause gebracht habe, war ich total schockiert, weil es waren alles Menschen, die nicht nur ihren Beileid bekunden wollten, sondern auch Menschen, die ihre direkte Hilfe angeboten haben. Du sagst es, in derselben Nacht, in derselben Woche, wo das Haus angezündet wurde. Das, was wir gebraucht haben, ja, Menschen, Solidarität, Hilfe, Geld, das war in den Briefen. Das war in den Briefen, Massimo.
Ja.
27 Jahre nach dem Geschehen haben wir diese Briefe bekommen.
Ja.
Das ist so krass. Wir waren obdachlos nach dem Anschlag. Ja, wir waren obdachlos. nochmal, wir waren obdachlos, wir haben kein Haus gehabt. Und dann hat die Stadt Mölln ganz lange für uns irgendwie Unterkunft gesucht und für die anderen Familien. Auch im Film kommt es vor, dass Menschen sagen, ey, wir haben mit 15 Leuten in einem Zimmer geschlafen bei unseren Familien, weil die Stadt Mölln keine Lösung für uns hatte, nach dem Anschlag übrigens. Und dann lese ich in den Briefen, Leute wollten für uns Haus bauen. Es gab Menschen, Kommunen, die uns Unterkunft geboten hätten, hätten wir sie kontaktiert. Ja. 27 Jahre danach, also von was sprechen wir hier? Unterlassene Hilfeleistung? Verstoß gegen Briefgeheimnis, weil alle waren geöffnet? Also worüber reden wir hier? Das Geld, diese ganzen Spendengelder in den Briefumschlägen, die waren natürlich nicht mehr da.
Ja.
Wir wissen heute nicht und können nicht nachkonstruieren, was damit passiert ist. Aber was mich so extrem aufgeregt hat, so wo ich dachte, krass, mehr Gewalt geht eigentlich nicht, war sozusagen ein Brief, was ich gerne auch hier erzählen möchte, wenn es okay ist, wenn dieser Raum das noch
zulässt. Auf jeden Fall.
Ich war 7 Jahre alt. Mein Cousin war 6 Jahre alt. Mein Bruder war 8 Monate alt. Es gibt unzählige Kinder aus der Ratzeburger Straße, die ähnlich alt waren wie wir.
Ja.
Wir sind Kinder gewesen. Du hast selbst eine Tochter. Und nach dem Anschlag waren wir Kinder hochtraumatisiert, bis heute. Und wenn man aus der psychosomatischen Sicht das betrachtet, kann man Kinder mit spielerischen Therapien aus einer gewissen Situation rausholen. Zumindest für den Anfang. Und es hatten uns ein Ponyhof geschrieben. Das Ponyhof hat geschrieben, sie haben ein Angebot, wir können eine Woche auf Ponys reiten. Die Kinder sozusagen, die von dem Anschlag traumatisiert sind. Und jetzt ist das sozusagen...
Also genau das, was ihr gebraucht hättet
genau
in dem Moment.
Was wir
einfach mal rauskommen aus diesem Horror. Aus
alles, was Kinder gebraucht hätten,
genau.
War in diesem Brief einfach eigentlich implementiert.
Mhm.
Und das Angebot war so besonders. Und jetzt halte ich mal fest, der Bürgermeister, Herr Dörfler, hat diesem Ponyhof geantwortet. Und er hat geantwortet und diese Antwortschreiben haben wir auch.
Kein Interesse.
Die Familien haben an ihrem Angebot kein Interesse.
Ja.
Also ich als Kind, bis heute, guck mal, als Erwachsener, ich habe immer noch, ich möchte nur diese Frage Ihnen stellen. Also die ganzen anderen Briefe erstmal zur Seite legen und sagen, wieso hast du für mich geantwortet?
Mhm.
Wieso hast du für mich geantwortet, Alter? Ich war 7 Jahre alt. Ich habe diese Ponys gebraucht. Wer bist du denn, dass du für mich entscheidest, dass ich diese Ponys nicht brauche? Und er möchte mit mir nicht reden. Und das ist so krass und das und deswegen.
Der damalige Bürgermeister will heute nicht mit dir reden.
Genau. Und ich möchte nicht weiter spoilern. Man soll den Film unbedingt anschauen.
Genau.
Weil der Film beantwortet alle Fragen zu dem ganzen Geschehen. Mhm.
Im Film werden viele dieser Briefe ja auch gezeigt, eingeblendet.
Nicht nur die Briefe. Wir haben auch die Briefeschreiberin gefunden. 3 von denen haben wir in dem vor die Kamera gebracht. Wir haben Briefe vor die Kamera gebracht. Wir haben eigene Recherchearbeiten durchgeführt. Wir haben einige Feststellungen gehabt. Wir haben ganz viele zusätzlich haben wir Archivarbeit betrieben. Wir haben die Briefe von einem Archiv zum nächsten Archiv gebracht. Die Briefe sind jetzt sozusagen alle im Original bei Domit, also das Museum Selma. Und man
in
kann
Köln,
sich dort auch einsehen.
Klar. Museum, ja.
Genau, weil das ein Museum ist, das wir unserem Vertrauen geschenkt haben. Genau, das sind halt super viele Sachen, die ich hier gerade erzähle. Aber Fakt ist, alles, worüber wir heute geredet haben, passiert ehrenamtlich und wird getragen von Betroffenen.
Ja.
Was für ein beschämendes Bild, oder?
Ja.
Und das ist auch wichtig, dass man darüber spricht, dass Betroffene diese Arbeit nicht machen müssen, aber sie müssen es machen, weil kein anderer für sie das macht.
Das stimmt. Nochmal zu dem Film, also oder jetzt zu dem Film. Martina Priessner ist die Filmemacherin. Ne, sie hat sich entschieden, mit euch zusammen diesen Film zu drehen. Über diese Möllner Briefe.
Andersrum, wir haben entschieden, mit Martina zusammen diesen Film zu machen.
Erzähl doch mal, wie das dazu kam.
Ja, wenn man mich kennt, weiß man, dass ich niemals, die Segeln außer Hand gebe, wenn es um Projekte von Betroffenen geht. Deswegen ist es ganz wichtig zu erwähnen, wir haben Martina einen Film geschenkt. Wir haben der Gesellschaft eine Perspektive geschenkt. Und nicht andersrum. Wir haben entschieden, dass dieser Film zustande kommt. Und das ist auch wichtig. Das erzählt auch Martina Priessner selber, das ist die Regisseurin des Films. Wir haben uns in Offenbach kennengelernt, bei einer anderen Veranstaltung von mir, der zweite Anschlag, wo ich den Film zeige. Es gibt noch einen weiteren Film, der zweite Anschlag. Es sind mittlerweile 3 Filme von mir. Und im zweiten Anschlag geht es eher um die Perspektive von Betroffenen. Wie werden sie nach einem Anschlag behandelt?
Mhm. Und den haben wir damals auf der Kolbstraße gezeigt.
Genau. Und zusätzlich gibt es ja einen Workshop von mir, den ich dazu anbiete,
ja.
In Schulen, aber auch im Bildungsformat.
Mhm. Man kann dich buchen als Bildner, ne? Als politischer Bildner.
Genau, als politischer Bildner. Und da habe ich Martina kennengelernt und sie hat erfahren, dass zu dem Zeitpunkt habe ich die Briefe ja gerade neu entdeckt gehabt. 2019, glaube ich, haben wir uns kennengelernt. Also quasi genau in demselben Jahr, wo ich die Briefe entdeckt habe. Und habe dann erzählt und sie hat dann gesagt, pass mal auf, ich bin Regisseurin, ich hätte total großes Interesse, einen Film daraus zu machen. Ich habe gesagt, du, ich habe eigentlich auch ein großes Interesse, lass uns das gemeinsam machen. Und es ist ein gemeinsames Projekt daraus entstanden. Was viele natürlich nicht wissen, ist auch ein witziger Punkt. Ihr kennt auch das deutsche Volk, den Film Das deutsche Volk, genau, von Marcin.
Mhm.
Und
zu Hanau, zum
Hanau. Genau, zu Hanau. Ja. Eigentlich wollte ich den Film Die Möllner Briefe mit Marcin machen, weil der kannte die Geschichte auch. Und Marcin hatte ja Marcin war ja fest sozusagen eingebunden in den Film Das deutsche Volk und hat gesagt, kannst du warten, bis ich das fertig habe? Und ich habe gesagt, Marcin, wenn ein Angebot kommt von jemand anders, dann mache ich das mit der. Und das war halt eine wirklich gute Entscheidung auch von Marcin und auch von Martina, dass wir das parallel laufen lassen, weil die Filme sind ja auch parallel rausgekommen.
Und beide auf der Berlinale zum ersten Mal gezeigt worden dieses Jahr.
Beide zusammen parallel und das war genau richtig. Genau richtiger Zeitpunkt auch, gerade jetzt zu der Zeit, wo rechte Gewalt noch mehr zunimmt.
Ja, das deutsche Volk von Marcin, der Film, der ist, ja, über den reden wir jetzt hier heute nicht, aber er ist auch total beeindruckend. Ich weiß, ich war am Tag nach dem Anschlag in Hanau, nach dem Massenmord, am nächsten Morgen in Hanau und er war auch da.
Ich genauso.
Und er blieb einfach mit seiner Kamera und hat wirklich jahrelang die Familien begleitet, gefilmt, ihr Vertrauen gewonnen und hat dann diesen Film mit diesem Material machen können.
Klar. Und so schließt sich der Kreis. Weil ich war auch eigentlich in dem Film drin von Das deutsche Volk. Ich wurde halt irgendwann entschieden, wurde entschieden, dass ich rauskomme, weil ich war zu seiner Zeit, habe dann 2 Workshops gegeben für die Betroffenen in Hanau. Und das wurde auch aufgenommen. Aber bewussterweise wurde das rausgenommen, weil die Leute sonst eher die Fragezeichen hätten, woher kommt jetzt dieser Typ irgendwie?
Mhm.
Er kommt einfach aus dem Nichts und möchte Betroffene schulen oder den Workshops geben. Und deswegen, also da, ich meine nur, da schließt sich der Kreis wieder. Hm. Wie vernetzt wir eigentlich miteinander?
Es ist vernetzt. Politisch, persönlich, genau. Nochmal zu dem Film Möllner Briefe. Also ne, ich habe den jetzt 2-mal gesehen. Einmal in der Berlinale, einmal bei der Premiere in Berlin neulich. Genau, ich finde ihn total berührend, total empowernd, weil er eben auch nochmal zeigt, was Solidarität bedeutet. Also einerseits, was es bedeutet, wenn sie vorenthalten wird, die Gewalt, also ne, an euch, das dieser Skandal quasi. Aber andererseits eben ist es auch so berührend, dass es die gab, dass ihr das zeigt die Filme. Ne, ihr habt Leute recherchiert, die geschrieben haben, die damals, ich weiß, eine Frau in dem Film, die du dann besuchst, die war damals selber ein Schulkind in deinem Alter.
2 sogar.
Ja, das ist hat mich wirklich so berührt. Und auch wie Martina eigentlich diesen Film oder ihr gemeinsam den gemacht habt, es ist ein wahnsinnig persönliches Bild. Ja, das auch wirklich weggespült. Auch nochmal zum Beispiel die Geschichte von deinem Bruder, wie er sich da aufmacht und zeigt auf eine Art sozusagen sein Trauma, wie er sein Trauma durcharbeitet, persönlich eine Auseinandersetzung im Familiären mit der Mutter, mit eurer Mutter, wie er spricht und über sich selber, über seinen Körper. Das fand ich so mutig.
Aber auch meine Schwester, das erste Mal über ihr eigenes Leid, obwohl Jellis, sie sozusagen, Jellis zählt ja sozusagen als indirekte Betroffene, weil sie ja nicht auf der Welt war zu seiner Zeit.
Ja, sie ist nach dem Anschlag, ein paar Jahre.
Aber hat ja den Namen der ermordeten Jellis bekommen.
Ja.
Und damit sozusagen mit dieser Bürde sich auseinanderzusetzen.
Das ist auch eine wahnsinnig berührende Situation, wo sie sagt, sie möchte einfach mal über diese Bürde nicht tragen. Und gleichzeitig natürlich kann sie auch nicht sagen, dass sie nicht tragen will, weil es natürlich eben auch eine... Also sie sich natürlich verpflichtet fühlt auch.
Ja, und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu erwähnen, dass dieser Film dazu beigetragen hat, dass diese beiden Personen angefangen haben zu reden. Jellis und Namuk. Die haben davor nie geredet darüber. Das bedeutet ja, ich habe auch durch den Film das erste Mal erfahren, wie viel Leid ihr Name mit sich trägt bei ihr. Das habe ich ja vorher nicht gewusst, hat sie mit mir nie geredet. Mhm. Und das zeigt ja sozusagen, dass solche Prozesse, solche Projekte, wo wir Betroffene aktiv mit einladen, mitzumachen, dazu führen, dass die Empowerment-Prozess ausgelöst wird, dass sie sprechen.
Ja.
Du siehst es. Es funktioniert.
Ja, ihr arbeitet das durch vor der Kamera und auch wegen der Kamera.
Und nutzen das nochmal für uns selbst aus, um daran zu arbeiten, welche Empowerment-Prozesse bei uns ausgelöst wird.
Also würdest du sagen, dass dadurch, dass die Kamera sozusagen dabei war, also Martina und ihr Team, dass das auch nochmal euch ermöglicht hat, nochmal anders miteinander zu sprechen oder über euch selber zu sprechen?
Auch, aber auch sozusagen der Vertrauen. Man muss auch über Vertrauen sprechen. Also Martina ist eine weiße Frau. Eine weiße deutsche Frau, die einfach mal in unsere Familie reingekommen ist und unsere Geschichte erfahren hat. Aber wir trotzdem ein immensen Vertrauen aufgebaut haben, ihr unsere Geschichte zu erzählen. Neben ihr, mit ihr. und wir sogar sozusagen uns selbst ertappt gefühlt haben, ey, wir kennen uns geschwisterlich gar nicht so richtig, weil wir nie darüber gesprochen haben. Also es gab auch einen Umbruch dann in der Familie, weil Jelis zum Beispiel nach dem Film entschieden hat, sie macht jetzt ein eigenes Projekt. Mhm. Sie macht jetzt ein neues Filmprojekt mit Daniel Proschtrag, einem Freund von uns.
Ja, ja.
Genau, was erzählt uns das? Diese Empowerment-Prozesse sind zwangsweise wichtig, dass man sie voranträgt, diese Empowerment-Prozesse zu lösen, damit Betroffene das Schweigen durchbrechen und darüber hinaus sogar eigene Projekte
ja.
starten.
Das eine führt zum nächsten. Das ist eigentlich wie so eine Treppe.
Genauso wie bei mir damals.
Hochgeht, ja, genau.
Klar.
Was ich auch total gut fand, diese ganzen, wie ich es kannte, viele Jahre, dieses Gedenken an Mölln, oftmals das Gedenken an den Brandanschlag in der Mühlenstraße war. Die Ratzeburger Straße immer so wenig vorkommt und sie kommt in dem Film plötzlich sehr stark vor. Ne? Also da ist ja auch vielleicht ein bisschen dieses Thema von Konkurrenz, also wie man in Konkurrenz gesetzt wird, auch angesprochen. Es gibt so eine Szene, wo der eine aus der Ratzeburger Straße, den dann Besuch saß, naja, die gucken immer alle auf euch und gar nicht auf uns. Uns hat nie jemand gefragt und du dann irgendwie so sinngemäß, ich krieg's nicht mehr so ganz zusammen, sagst, naja, aber wir kämpfen ja auch für euch und jetzt gibt es hier auch diesen Film und da sollte er jetzt auch mit dabei sein und mit den Briefen sollte er dabei sein, weil die Briefe wurden ja auch an sie adressiert. Genau. Also ne, an die, oft waren ja so, die wurden ja adressiert an die betroffenen Türken in Mölln oder so.
Ja, ja, ja, ja.
So stand ja oft die Adresse drauf.
Ja, es geht ja nicht sozusagen darum, wer hat die Solidarität verdient und wer nicht und wer hat die Beileidsbekundungen verdient und wer nicht. Sondern es geht um den Inhalt dieser Briefe. Und in den Inhalt der Briefe solidarisieren sich Menschen mit Opfern, mit Betroffenen. Und dazu zählen ja alle.
Ja.
Ich sehe sogar.
Aber sie waren neu ein bisschen in dem Gedanken.
Ja, klar,
diese Bilder mit den auch älteren, gerade Frauen aus der Ratzeburger Straße, ja, die dann da sitzen bei Domit.
Ich hänge mich sogar aus dem Fenster und sage, diese Briefe, die an uns geschickt wurden, sind auch stellvertretend an die Menschen geschickt worden, die von NSU betroffen sind und von Hanau betroffen sind. Weil die Solidarität, die ist ja nicht, die hat ja kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Die ist ja permanent da, zum Glück.
Und sie ist gerade kein Kuchen, der immer kleiner wird, je mehr man ihn teilt, sondern er wird immer größer, je mehr man ihn teilt.
Man muss sie nur den Betroffenen zukommen lassen.
Ja.
Und das hat die Stadt Mölln versäumt. Mhm. Und das hole ich jetzt nach. Ich möchte einfach die Betroffenen alle mit einschließen und sagen, es gehört nicht beim Arslan.
Mhm.
Vor allen Dingen, ich war damals sowieso 7 Jahre alt.
Ja.
Es gehört uns allen.
Ja.
Und dadurch gehört auch diese Arbeit, die ich mache, uns allen.
Mhm.
Jeder von euch kann das, was ich mache, exakt so machen. Wenn ihr das nicht möchtet, akzeptiere ich das. Aber ich muss denen eine Plattform schaffen, damit sie wissen, das gehört denen. Diese Plattform gehört denen. Die können genau das Gleiche machen wie Prem Aslan.
Ja, und sie machen es jetzt ein Stück weit auch, oder? Also
ich hoffe.
Ja.
Ich werde sie in jeglicher Hinsicht unterstützen, wie ich mit allen anderen Betroffenen bundesweit mache.
Ich möchte noch eine Frage stellen zu dem Film. Also das hat mich irgendwie, ich bin da selber gar nicht so drauf gekommen, aber bei der Premiere neulich in Berlin, da gab es dann danach Publikumsgespräch aus dem Publikum, die Frage an dich. Du saßt vorne auf der Bühne mit deinem Bruder. Da hat eine Frau gefragt aus dem Publikum, sag mal, warst du nicht total wütend auf diesen Archivar? Weißt du noch die Frage?
Natürlich bin ich wütend.
Genau, bei dem Film wird die Wut nicht gezeigt. Er ist ganz höflich, freundlich. Du konfrontierst ihn und sagst, wie kann das sein? Und er gibt halt so eine Beamtenantwort. Naja, wieso ist so alles sachgemäß hier?
Ja, so, schau mal, Wut ist sozusagen, also Wut muss man ja auch erstmal definieren. Was bedeutet Wut eigentlich? Also ist das der Moment, wo man außer sich geht und den Archivar schlägt? Oder beleidigt.
Ja, vielleicht einen Impuls spürt in sich. Also
genau.
Wut ist ja auch immer ein
Also ich möchte einfach immer bei allen Interventionen, die ich betreibe, auch auf Bühnen, wo wir permanent Rassismus erleben, immer noch, ne? Also auch wenn wir sozusagen mit Antifaschistinnen auf einer Bühne sitzen und sie ihren eigenen Rassismus raushängen lassen, müssen wir als Betroffene, die da sitzen, das ertragen. Und ich wollte das auf die Leinwand bringen. Ich wollte das auf die Leinwand bringen, dass Menschen sehen, was wir alles noch zusätzlich ertragen müssen zu dem Leid, was uns zugefügt wurde. Und das war für mich wichtig, in dem Moment mich zusammenzureißen. Klar, in einem privaten Kontext hätte ich mit Sicherheit emotional reagiert und hätte den Archivar in einem Archivbox reingesteckt. Das ist unabhängig davon. Aber in dem Moment war es für mich wichtig, und das ist sehr gut rübergekommen, wie ich finde, dass Menschen sehen, wie viel Betroffene noch zusätzlich ertragen müssen. Ne, und ich repräsentiere dort ganz viele Betroffene. Und Betroffene sogar von der Shoah, denen so viele Objekte geklaut wurden und in deutschen Museen ausgestellt werden, wo Betroffene der Shoah hingehen und ihre Koffer und ihre Möbel da ausgestellt sehen und nichts machen können. Das ist so krass. Und das
ich finde halt diese Vielschichtigkeit der Emotionen auch interessant. Es ist ja auch eine Schwierigkeit, eine Herausforderung in der Solidaritätsarbeit, weil ja immer verschiedene Emotionen im Raum stehen. Das weißt du, beim NSU-Tribunal war es ja so, dass man natürlich die ganze Zeit auch miteinander geweint hat, weil es so schrecklich war, die ganze Gewalt und das Leid und die Toten und der Rassismus, den die Opfer dann ausgesetzt waren. Aber man hat auch total gemeinsam die ganze Zeit gelacht, weil man gesagt hat, ey, wir lassen uns das, ne, so wie du das ja auch sagst, wir lassen uns hier nicht den Mund verbieten, wir werden weiter auftreten, wir werden weiter hier in diesem Land leben, wir lassen uns nicht vertreiben, wir werden hier Kinder kriegen. Ne, also das war ja auch ein Ausdruck der Stärke. Und es gab als Drittes eben auch die Wut. Wir wollen wissen, wer sind die Verantwortlichen, wir wollen, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Also auch ein konfrontatives Moment der Wut. Und diese Trauer, Wut und sozusagen gleichzeitig auch, naja, auch ein Selbstbewusstsein, was sozusagen eine Siegespose quasi da drin, das widerspricht es ja irgendwie, aber es war doch immer da. Und ich finde, in deiner Arbeit ist das auch mal alles drei gleichzeitig spürbar. Und
es hat auch einen gewissen Grund dafür. Ne? Es gibt einen extrem gewissen Grund dafür. Und das haben wir auch von Shoah-Überlebenden gelernt. Aber diese Gesellschaft hat es nicht gelernt. Diese gemütliche Dominanzgesellschaft, die sich zurücklehnen kann, hat immer, immer wieder unsere Geschichten, unser Leid konsumiert. Machen sie immer noch. Und dadurch haben sie sich an unseren Leid gewöhnt. Aber wir zeigen durch unsere Interventionen, dass diese Gesellschaft aufhören muss, sich nicht nur an unseren Leid zu gewöhnen, sondern auch unseren Widerstand. Das ist erstmal sozusagen, das akzeptieren die erstmal nicht und respektieren sie nicht, weil es ist etwas Neues.
Ja,
weil man muss die Antworten, die Fragen beantworten der Gegenwart.
Ja, sie werden immer nervös, wenn die Opfer nicht nur Opfer sind.
Genau. Und, und das lassen wir einfach nicht mehr zu.
Ja.
Wir lassen sie jetzt an unseren Widerstand gewöhnen, bis sie das lernen. Dass sie lernen, dass es Betroffene gibt, die Widerstand leisten.
Ja, dass es nur ein doppelter Kampf sein kann. Also man kämpft dafür, als Opfer anerkannt zu werden und gleichzeitig kämpft man dafür, kein Opfer mehr zu sein, weil man ja auch nie eins war. Also beides gleichzeitig. Dieser Film läuft jetzt in den Kinos.
Ja.
Und du hast mir gerade eben, als ich dich vom Bahnhof abgeholt habe, erzählt, dass ihr als Familie da bei ganz vielen Premieren jetzt auch dabei wart.
Ja.
Wie viele Städten lief das jetzt schon? Wo warst du jetzt schon alles?
Also ich weiß, dass es in 101 Kinos läuft. Und heute haben wir eine Zuschauerzahl sozusagen veröffentlicht. Über 10.000 Menschen haben den Film gesehen.
Yeah.
In einem Monat jetzt. Ne? Das ist so krass schön, diese Solidarität auch hinterher. Ne? Davor hatten wir auch ganz viele Filmpremieren in verschiedenen Ländern auch. Die zählen ja nicht dazu, aber trotzdem muss ich sagen, wir waren wirklich in mehr als 40, 50 Städten mit dem Film unterwegs.
Ja.
Und ich persönlich war auch tatsächlich in den letzten halben Monat jetzt in fast 20 Städten, zum Teil sogar an einem Tag an zwei Städten gleichzeitig. Also war eine heftige Erfahrung für mich, was ja eigentlich weitergeht. Ich war gestern noch in Hamburg und habe den Film dort gezeigt und es geht ja weiter.
Ja.
Und darüber hinaus, ich kenne das ja auch von den anderen Filmprojekten, die ich gemacht habe, in nächstes Jahr und darüber hinaus werden wir ja permanent eingeladen von Antifa-Veranstaltungen oder zu Schulveranstaltungen bis hin zu vielleicht auf politischen Bühnen hoffentlich. Was wir halt wirklich durch diesen Film bezwecken möchten, das ist ja kein Good Feel Movie, ne? so wie man es schön sagt, sondern ein Film, was zum Nachdenken anregt, ein Film, das zum Handeln anregt. Wir möchten damit zeigen, Leute, wir haben in Mölln durch einen Zufallsfund diese Briefe entdeckt. Bitte. Geht nach Hoyerswerda, geht nach Rostock, geht nach Lübeck und studiert und recherchiert in den Archiven. Die Solidarität der Mehrheitsgesellschaft war bestimmt nicht auf Mölln zu reduzieren, sondern es gibt auch bestimmt in anderen Städten Briefe, Spenden, Hilfsangebote, die den Betroffenen vorenthalten werden.
Ja.
Und wenn das passiert, dass da nochmal was gefunden wird, ich meine, das ist noch ein größerer Eklat als das, was ich hier berichte.
Das stimmt. Mölln war sicherlich kein Einzelfall. Natürlich ist das im Grunde eine Aufforderung, jetzt genau zu gucken, genau. Überall woanders auch.
Genau.
Insofern trägt der Film ja bestimmt dazu bei. Also ich finde eben beides, also er berührt unglaublich, aber er empowert auch wahnsinnig. Also genau, zum selber aktiv zu werden. Und vielleicht sorgt er auch dafür, dass wenn heutzutage Briefe geschrieben werden nach einem Anschlag, die dann nicht mehr so easy.
Social Media bestimmt.
Ja, genau. Nicht so easy auf jeden Fall in irgendeinem Archiv verschwinden können, weil das vielleicht einfach nicht mehr durchgeht.
Genau. Hoffentlich nicht.
Hoffentlich.
Hoffentlich nicht.
Genau. Ibrahim, wir sind durch mit der Zeit. Ich bin dir total dankbar, dass du, obwohl du durch die Republik tourst, heute nochmal extra nach Berlin gekommen bist, hier für die Aufnahme. Gibt's noch was du jetzt vielleicht auch nochmal sagen willst, in die Zukunft gerichtet? Also, Wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte?
Ja, also da muss ich nochmal auch mich bedanken, weil die Rosa-Luxemburg-Stiftung und du auch persönlich, Massimo, du bist ein super langer Wegbegleiter und dafür ist ein ganz großer Dank auszusprechen, was aber auch gleichzeitig bedeutet, es gibt ganz viele Stiftungen in Deutschland und auch ganz viele NGOs, die sollten aufgefordert werden, dadurch auch durch eure Arbeit zu sehen, Betroffene brauchen Unterstützung, weil sie alles ehrenamtlich machen. Und durch euren Einsatz und auch durch das Erkennen und Benennen von betroffenen Perspektiven und auch durch die auch sie als Experten anzuerkennen, ist es ultra wichtig für uns, um an Ressourcen ranzukommen. Um vielleicht nochmal darüber hinaus zu sagen, nehmt euch ein Beispiel auch wirklich an solche Stiftungen wie Rosa-Luxemburg-Stiftung oder auch an Einzelpersonen wie Massimo und auch andere Menschen, die uns jahrzehntelang unterstützt haben, wie Kutlu Yurtseven und alle anderen, die hier, wenn ich hier die Namen nenne, jetzt werden wir jetzt so tagelang sitzen. Morgen, sitzen oder, ja. Was aber auch schön ist, weil dadurch
ist
die Verletzung
ja.
Genau, und aber weiterhin die Aufforderung auch an andere NGOs, bitte realisiert unsere Arbeit und nimmt sie mit auf, damit wir gemeinsam voranstreiten können. Wir vertrauen den Staat nicht, wir vertrauen euch. Und das ist halt wichtig, das nochmal hier ergänzend zu sagen. Danke.
Vielen Dank dir, Ibrahim. Dankeschön. Ihr hörtet den Manyport im Gespräch mit Ibrahim Aslan, Überlebender des rassistischen Brandanschlags in Mölln 1992, zum Thema der Erinnerung an rechte Gewalt und die Möglichkeiten der Solidarität. Wie immer findet ihr weiterführende Infos und Links in den Captions auf unserer Website unter rosalux.de/manyport. Bleibt stabil, solidarisch und postmigrantisch. Bis zum nächsten Mal.